Charlie Hübner, übersehen kann sie keiner. 1,92 groß, ich würde mal sagen locker 100 Kilo.
Ja.
Ein gestandenes Mannsbild eben. Aber übersehen will sie auch keiner, weil sie inzwischen so präsent und vital auf dem Theater, im Film und Fernsehen den Leuten bekannt sind, geradezu zu einem Publikumsliebling geworden. Wie gehen Sie damit um?
Also ehrlich gesagt gar nicht, weil es trotzdem eine abstrakte Größe bleibt, der Publikumsliebling. Also die Resonanz, dass die da ist, ist eher bemerkbar in der Summe der Autogrammpost sozusagen. Das ist ein Exponentialverlauf. Und es ist schön, dass sozusagen die Bukow-Fans dann auch Lust haben, in Hamburg ins Theater zu gehen. Insofern merke ich es, aber so der Alltag ändert sich eigentlich überhaupt nicht dadurch.
Wenn Sie unterwegs sind mit Ihrer Familie, sitzen im Straßencafé oder so, da kommt nicht mal ab und zu jemand und sagt, sind Sie nicht?
Doch, aber das ist schon seit einer Weile ein Alltag durch diese tolle Zusammenarbeit mit Anke Engelke bei Ladykracher. Also gibt es ja so 4, 5 Sketche, die jetzt Kult geworden sind. Das darf man ja so sagen, weil es so ist. Und das setzte relativ früh ein. Da war Bukow noch gar nicht da. Und deswegen ist es dann auch schon sehr vertraut.
Wann ist denn die Lust zum Schauspielen bei Ihnen entstanden?
Also das war gar kein Prozess. Also ich wollte Journalistik machen oder Sport und ich hatte so aber Freunde, die Schauspielerei machen wollten. Und als besuchte die dann regelmäßig im Laientheater in Neustrelitz oder auch dann eben das Neustrelitzer Landestheater, was damals ein sehr, sehr gutes Ensemble hatte. Und mit dem einen dieser Freunde bin ich dann eben im Sommer 90 in die Türkei. Und der hat die ganze Reise immer davon geredet, oh, das wird geil, ich gehe jetzt weg aus Neustrelitz, gehe nach Bremen. Und dann gehe ich da in so eine Theatertruppe und dann bewerbe ich mich an Schauspielschulen. Und dann hat er immer so erzählt, was die so machen den ganzen Tag, diese Schauspieler. Das war für mich auch gar kein Beruf. Und dann waren wir in der Türkei in diesem Amphitheater in Ephesus und er spielte eben wirklich aus Jux, damit wir hören, wie laut er sein muss. Wir sind bis nach ganz oben gelaufen, da sind 25.000 Zuschauerplätze da. Und er stand unten und fing an, eben aus Hamlet zu rezitieren, to be or not to be. Ich weiß aber gar nicht, wie weit, also nicht den ganzen Monolog. Und wir haben alles sehr gut verstanden, haben immer so Daumen hoch und ey, super und so. Und dann kam er hoch. Und diesen Weg, also das sind so, lass es 7, 10 Minuten sein, so 7 bis 10 Minuten, die er brauchte da hoch. Da sehe ich richtig noch die Einstellung in meinem Kopf, also das Bild, wie er zu mir hochkommt und in meinem Kopf ein Klick passierte, der sagte, das kannst du machen. So, es war eine unterbewusst vorbereitete Entscheidung letzten Endes. Und dann von da an fragte ich, dann hat er immer gesagt, Laientheater, Schauspielschule, Theater und vielleicht drehst du mal was. Und seitdem mache ich nichts anderes.
So ist es dann ja auch gekommen. Sie sind aber dann ja bei der Ernst Busch Hochschule für Schauspiel gelandet, angenommen worden. Und das ist ja nun wirklich die erste Adresse in ganz Deutschland. War das irgendwie schwierig? Da stelle ich mir vor, die Konkurrenz ist groß.
Ja, das war für mich eher so Glück im Unglück. Also ich wollte als Mecklenburger, für mich war klar, ich gehe nach Rostock an die Schauspielschule. Ich hatte gar keinen Bock auf Berlin. Ich wäre gern nach Berlin gegangen wegen dieser ganzen Punk-Szene, bloß die war gerade am Einbrechen, die mich faszinierte, weil die Mauer gefallen war. Und ich dachte, dann gehe ich nach Rostock, weil das Rostock liegt am Meer, da bin ich in der Nähe von Hiddensee und so. Und hatte da auch vorgesprochen, hatte auch einen Studienplatz und dann sollte aber die Rostocker Schule geschlossen werden im Jahre 92 und dann musste ich mich neu sortieren und dann sagten alle, dann guck doch nochmal nach Berlin, also auch die Kollegen da am Landestheater in Neustrelitz und dann habe ich eben sozusagen eher durch Überredung dann doch mal an der Ernst Busch vorgesprochen und ich glaube damals waren es, ich weiß nicht, 2000 Bewerber, jetzt sind es ja noch mehr und dann hat es da auch geklappt, Gott sei Dank. Im Nachhinein kann man wirklich dem Herbert dankbar sein, weil damals fing Castorf gerade an der Volksbühne an, Langhoff war noch am DT, am BE war dieses verrückte Fünfer-Triumphat, Schiller-Theater gab es noch ein Jahr, Schaubühne unter Andrea Brehm. Es war so eine krass verschiedene Theaterszene in Berlin. Das war für so einen Jungen vom Lande, der von Theater eigentlich null Ahnung hatte, natürlich ein super guter Ort, um zu gucken, was alles möglich ist, ne?
Ja, aber da angenommen zu werden innerhalb dieser Konkurrenz, da muss man ja schon was auf dem Kasten haben. Was haben Sie denn da vorgesprochen?
Was habe ich denn da vorgesprochen? Oscar aus Gespenster von Ibsen. Und was war der zweite? Ich glaube Ferdinand aus Kabal und Liebe. Aber da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube Ferdinand. man denkt das ja so nie. Man denkt ja nie, boah, was habe ich auf. Weil Schauspielerei ist ja eh so sowas in dem Sinne kein ökonomischer oder sportlicher Faktor. Das ist ja so ein komische Melange aus ganz vielen Eindrücken. So. Und das war da. Ich weiß nur, dass ich bei dem entscheidenden Vorsprechen hatte ich Fieber. Und es war die Frage, stehe ich jetzt auf morgens und fahre nach Berlin und mache das oder nicht? Und ich dachte, komm, das ist die Chance deines Lebens. Du hast es überhaupt in die Zeitung, fährst hin. Hab dann vorher gesagt, ich habe Fieber. Ja, das müssen Sie jetzt wissen. Spielen Sie mit Fieber ohne. Für uns zählt das nicht. Für uns zählt das, was wir sehen. Spielst du mit? Und ich weiß, dass mir während des Spiels schwindelig wurde und ich dann aus der Not heraus einen Kopfstand gemacht habe, weil ich panisch wurde. Und im Kopfstand habe ich dann meinen Text runtergesagt, mich wieder hingestellt. Also ich habe etwas gemacht, was total blöd ist eigentlich in meinen Augen. Und wahrscheinlich war das der entscheidende Moment. Keine Ahnung.
War zumindest sehr originell.
Ja, es war wie aus. Ich war auch danach immer wieder mich selber gefragt, wieso hast du dich denn auf? Weil ich bin ganz schlecht im Kopfstand, aber ich habe ihn gemacht.
Vorher in Neustrelitz haben Sie ja schon mit einigen Freunden auch Regie gemacht.
Ja, wir haben so ein Programm gemacht, Bürger, den ich meine, so ein Kabarettprogramm.
Ja, und das hat Sie aber nicht so fasziniert wie das Schauspielern.
Nee, die Regie war eher so wie, das machen wir jetzt einfach, weil es keinen anderen gab. Also eigentlich wie Regie mal entstanden ist. Wir brauchen einen, der unten sitzt und wechseln uns gegenseitig ab und sagen uns gegenseitig, wie wir es finden sozusagen.
Eigentlich heißen Sie ja Carsten Johannes Markus Hübner, habe ich gelesen. Mhm. Wie ist es zu dem Spitznamen Charlie gekommen?
Also, ich wusste es nicht. Ich weiß, dass ich also mich eigentlich nur noch an Charlie erinnere. Und ich habe meinen Bruder jüngst gefragt, der ist in solchen Sachen viel präziser, weil der Historiker ist. Und der sagte, es gab bei uns im Dorf ein Pflegeheim. In diesem Pflegeheim lebten Menschen, denen es nicht so, also wo der Geist nachließ sozusagen. Und da war ein älterer Herr, der sah aus von Weitem wie Charlie Chaplin in The Tramp, nur ohne Bart. Und der hieß Charlie Hut ab, dieser Mann. Und der wurde von Kindern immer gerufen, Charlie Hut ab. Und dann hat er immer seinen Hut abgenommen und hat dann gesagt, an Ostern kommt der Weihnachten und die Pfingstochsen bringen die Weihnachtsgeschenke. Oder irgendwie. Also er hat so ein bisschen die Sachen verdreht. Und diesen Mann habe ich dann nicht nur Charlie Hut ab, sondern Charlie zieht die Jacke aus, Charlie zieht dein Hemd aus, Charlie zieht die Schuhe aus. Also so als 7-jähriger Knabe im Hort. Der stand immer so am Hortzaun und das fanden die anderen voll frech und mutig. Und von da an wurde ich Charlie genannt. Das ist die Geschichte meines Bruders zu dem Namen. Das ist die einzige, die ich kenne.
Und jetzt gefällt es Ihnen?
Ich fand es relativ schnell cool, weil jeder bei uns in der Klasse hatte irgendwie einen Spitznamen. Der eine hieß Gorki, der andere hieß Beton und so. Und ich fand es auch cool, einen Spitznamen zu haben. Und Charlie klang damals für mich echt cool. Und dann hat sich so selbstverständlich, dass irgendwann auch die ganze Familie Charlie sagte und die Lehrer. Und seitdem ist es so geblieben. Das ist ja nur auch schon 25, 35 Jahre.
Der richtige Durchbruch beim breiten Publikum kam ja wohl durch, mit Ankel Engelke, das war natürlich auch schon sehr bedeutsam, aber dann durch den Polizeiruf 110.
Ja.
Rostocker Kommissar Sascha, genau. Alexander Bukow.
Ja.
Und die Rolle, die haben Sie selbst mitentwickelt. Also ja. Sie konnten Einfluss nehmen auf die Typengestaltung.
Ja, es gab die Sehnsucht, der Sender hatte Lust auf so eine neue Truppe. Die haben Annike und mich gefragt und wir haben kurz telefoniert und uns damals verständigt und hatten so eigentlich den Wunsch, dass man, weil man, also am Anfang ist das nicht so, aber irgendwann im Laufe so einer langjährigen Reihe ist man sozusagen, obwohl man es gar nicht ist, de facto als Gesicht, aber doch verantwortlich für den Zuschauer, für alles, was das Ding zeigt. Also warum zeigt ihr die Geschichte, warum so eine hektische Kamera, warum treten immer nur so unbekannte Schauspieler auf, warum ist das so rockig bei euch oder so, je nachdem. Und dann haben wir, die Erfahrung haben wir oft bei anderen Kollegen, die schon damals Kommissare waren, gemacht und haben gesagt, uns wäre es wichtig, irgendwie gestalterisch mitwirken zu dürfen in der Entwicklung, weil wir immer dafür am Ende, jetzt mal salopp gesagt, herhalten müssen. So. Und dann haben wir darum gebeten und dann kam sofort ein Ja, unbedingt haben wir Lust drauf. Das fanden wir dann wieder ganz toll und haben dann, was ist denn die Grundidee? Dann gab es auch wirklich nur eine Grundidee, also ein ehemaliger Krimineller und eine Frau vom LKA. Und aus dem heraus haben wir dann über 7 Monate mit Owen Moore, unserem Headwriter, diese Figuren entwickelt. Der kommt ja aus Irland und hat sozusagen seine Filmarbeitsschule war eigentlich Mike Lee und Ken Loach, also dieses mit den Spielern, nicht Method Acting, so wie die Amis das machen, sondern eher so ein Alltag. Ich weiß, es gibt gar keinen Namen für. Der fragt dann so Sachen wie, was macht denn der Donnerstagmorgen? Haben die Kinder, was machen die in der Schule? Haben die Schlagzeugunterricht? Und dann antwortet man immer irgendwas. Und daraus entsteht so ein Spektrum. Und das haben wir so gründlich versucht zu machen, einst, weil man nach 3 Jahren den ersten Schwung an Kraft, so was wir alles mal zeigen wollen, durch hat. Und dann geht es eigentlich, kommt in die entscheidende Phase bei so einer Reihe, bleibt man dann farbig. Und das war der Versuch bei beiden Figuren. Und da sind, ziehen alle an einen Strang. Das ist echt ein großes Glück, dass einem sowas mal widerfahren darf, ne?
Ja, und ich habe gelesen, Sie bereiten sich auf die Rolle vor, indem Sie zum Beispiel täglich boxen.
Ja, wenn wir drehen, ist das so. Das ist einfach ein herrliches Ritual, morgens um wach zu werden. Und der hat ja so eine komische engstirnige, der ist ja wie immer im Tunnel, dieser Bukow. Also das ist der Versuch sozusagen. Und das Ritual des Bockens, also die Bewegung beim Boxen, wenn man sich darauf konzentriert, mit der Faust das anvisierte Ziel zu treffen, gerät man in einen tunnelartigen Zustand. Deswegen ist es ganz schön.
Welche Art von Regie bevorzugen Sie denn? Eher so ein bisschen, eben hörte sich das so an, als wäre Sie sehr gerne an der langen Leine mit mitreden und alles mitbestimmen oder perfektes Konzept und Sie marschieren durch nach den Ideen des Regisseurs?
Das und das hängt mit von der Persönlichkeit des Regisseurs ab und beim Film auch vom Buch. Also wenn man merkt, es ist ein offenes Buch, das Buch ist eher ein Entwurf als eine Komposition, dann ist es immer gut, entweder man trifft einen Regisseur, der dann wirklich ein Konzept hat, oder der Regisseur ist auch total offen und man betrachtet das wirklich eher als Materialsammlung. Dann ist das gemeinsame Finden einfacher im Alltag. Aber ich finde, also wenn man mit Arne Feldhusen dreht, dem großen Meister von Tatortreiniger und Stromberg, ich durfte jetzt schon einmal mit ihm drehen, da ist es total, also der führt eine kurze Leine, weil er einfach ein unglaublich gutes Gespür für Timing hat und für die Welt, die er erzählen will. Das ist wie ein Musikdings bei ihm. Und da, wenn ich mich da jetzt immer mit meiner Intuition gegenstellen würde, hätte ich gar keine Chance. Weil da muss ich ihm vertrauen, habe ich auch totale Lust zu.
Einerseits Fernsehen und Filme und daneben eben Schauspiel, Bühne, was total anderes. Haben Sie da Vorlieben oder ist beides absolut gleichberechtigt in Ihrem Herzen?
Ja, total. Weil für mich, also bei mir gibt es sogar noch die Trennung zwischen Kino und Fernsehen, weil im Fernsehen ist sozusagen, finde ich, die Authentizität wie so eine Pflicht, so eine schauspielerische Pflicht, dass man, wo man erzählt, sehr alltägliche Geschichten, die in unserer Welt spielen in der Regel oder in einer Welt, die gerade vergangen ist, wie Bornholmer Straße oder auch der verlorene Bruder, das sind ja auch erst 50 Jahre. Und dass man die Authentizität dieser Zeit einfängt über das schauspielerische Mittel, das ist sozusagen da der Reiz. Und beim Kino gibt es aber durchaus den Raum, wo man mit der Zeit und mit der Metaphysik schon mehr spielen kann, wo man über Blicke, die man im echten Leben nur kurz setzt, die kann man im Kino, weil die Leinwand so ein Brennglas ist, länger setzen. Also man kann schon ein bisschen unnatürlicher spielen und auch viel weniger Worte benutzen, weil das Bild viel mehr noch im Vordergrund steht als im Fernsehen. Das ist richtig eine andere Spielweise in meiner Empfindung. Und im Theater ist sozusagen der Bereich, das ist eher die Bude, wo alles erzählt werden kann. Da ist sozusagen das authentische Spiel bei bestimmten Autoren durchaus interessant. Aber wenn man in so einem Haus wie dem Deutschen Schauspielhaus steht, da kommst du ja gerade bis zur 5. Reihe mit dem normal gesprochenen Satz. Das musst dir immer was einfallen lassen, um in so eine Überhöhung zu kommen. Das macht mir einfach total Spaß und man kann die großen Themen bewegen und man spielt in so einem tollen Theater. Ich finde dieses Deutsche Schauspielhaus einfach total schön. Fand ich als Zuschauer schon super. Und es ist auch echt jeden Abend eine Aufgabe, den Laden, dass er brummt. Also nicht, dass er voll ist, das auch, aber dass er schwingt, dass man mit denen da unten in einen Kessel.
Nehmen Sie denn das Publikum wahr? Merken Sie die Vibrations?
Total. Also wir hatten jetzt letztens Schuld und Sühne gerade wieder und es ist, wenn es dann diese Auseinandersetzung zwischen Porfiri und Raskolnikow gibt, diese langen Dialoge über Philosophie und außergewöhnliche Menschen und gewöhnliche Menschen, die sind dann so, im besten Falle so aufmerksam, dass sie wirklich über Silben lachen. Und das dann von 800 Leuten im Parkett und 400 im Rang, das ist schon toll. Das fetzt.
Und nach einem Stück, wie geht es Ihnen da? Sind Sie da völlig erschöpft? Brauchen Sie lange, um wieder sozusagen runterzukommen?
Ja, nee. Also ist ganz unterschiedlich. Aber im Prinzip bin ich jetzt keiner, der dann sich irgendwie erstmal wieder aufpumpen muss. Nee, ich fahre eigentlich gerne nach Hause und dann gucke ich mal, ob ich noch einen Wein trinke oder nicht.
Und Ihre Frau ist ja auch Schauspielerin, Lina Beckmann, auch sehr hoch gelobt, hat gerade den Rolf-Mares-Preis bekommen. Mhm. Oft stehen Sie auch gemeinsam auf der Bühne.
Ja.
Das ist natürlich was ganz Besonderes. Hören die sich da gegenseitig ab? Üben sie gemeinsam? Auch zu Hause? Oder beschränkt sich dann das auf den Bühnen- und Proberaum?
Also zu Hause machen wir eigentlich gar nichts, was die Arbeit angeht. Das war auch nie Thema. Das hat sich einfach nicht ergeben, weil wir so, also wir haben wirklich das große Glück, dass wir ganz viel Theater zusammen machen durften bis in den letzten Jahren. Und das füllt ja auch so einen Tag schon aus. Und wir genießen das dann einfach total, wenn das zu Hause dann nicht da ist. Wir sind beide sehr gute, wie sagt man, Chiller. Wir lieben es einfach rumzuhängen zu Hause.
Aber wenn Sie jetzt spielen, Ihre Frau ist nicht mit in dem Stück, dann kommt sie natürlich auch und guckt. Und ist sie da das reine Lob oder ist da auch mal was Kritisches?
Nee, sie beschreibt einfach das, was sie dann so erlebt. Mache ich umgekehrt auch. Also es ist dann eher, dass man versucht dem anderen, man weiß ja auch, wo die Nöte, Ängste und so sind. Und also ich, in meinem Fall erlebe ich dann immer, dass sie das erkennt, was ich suche, auch wenn es nicht gleich funktioniert. Und meistens mich daran bestärkt und das, was funktioniert und das, was noch nicht funktioniert, da hat sie dann einen Tipp parat. Ist ja auch eine sehr versierte Kollegin.
Haben Sie noch Lampenfieber?
Na, also in der Form, wie ich es als junger Mann hatte, also sozusagen, wo das schon sehr mit Angst gepaart war, nicht, sondern eher in dem Sinne, dass man in so eine bestimmte Art von Konzentration will. Das ist auch bei jeder Aufführung anders. Das ist wie beim Surfen, so eine Welle, so stelle ich mir das immer vor. Ne? Komme ich jetzt rein in diesen Schwung oder nicht?
Ihr jüngstes Stück heißt ja Schiff der Träume.
Ja.
Und was ist das Thema, was Sie da besonders fasziniert und welche Herausforderung stellt es an Sie?
Karin Bayer, die Regisseurin, Intendantin, hatte interessiert zu untersuchen, also durch die ganze Flüchtlingsthematik der letzten Jahre, kommt ja auch viel nackter Gegenüberstellung, die Gegenüberstellung von unserer Welt, die sich seit dem Zweiten Weltkrieg ja doch durch und durch kodiert hat in Europa, sehr abstrakt geworden ist im Alltag auch und dann eben diese Welt dieser Menschen, die aus zum Teil ganz einfachen Verhältnissen zu uns kommen und jetzt vor diesem komplexen, gepixelten Europa stehen. So. Und da war jetzt der Reiz, Schiff der Träume ist eine tolle Vorlage, weil Fellini ein ähnliches Thema in dem Film bearbeitet, da ist es eben die dekadente europäische Hochkulturgesellschaft Anfang des letzten Jahrhunderts, 1914. Und da sitzen eben lauter Vertreter der Gesellschaft, in unserem Fall ist es ein Orchester, die alle sehr unterschiedlich sind in ihrer Art, aber alle sind eher Upper Class. Also alle sind Hochkultur, bei uns ist es eben ein Orchester für neue Musik, so nicht ein normales Radiosinfonieorchester, sondern man macht eher die neue Musik mit viel Disharmonien. Und diese Menschen treffen jetzt im Laufe der Geschichte auf Leute, die in Not sind, auf dem Meer. Und diese Gegenüberstellung, das war ihr Reiz. Und da bewegen wir uns drin und suchen die Reibung und das Neue und das Fremde und so weiter.
Ja, Theater ist ja nun im Gegensatz zum Film flüchtig. 30 Aufführungen, 40 vielleicht und dann ist alles vorbei und kommt nie wieder. Tut Ihnen das manchmal weh?
Ja, also zum Beispiel Kirschgarten, unser Kirschgarten aus Köln, den könnte ich immer noch spielen. Der hatte, glaube ich, seine 40 Vorstellungen und den vermisse ich richtig. Da sind die Texte noch so präsent. Aber es gibt auch Aufführungen, wo man sagt, okay, das war ein Versuch, ist okay gegangen. Gibt auch Sachen, wo man sagt, war ein Versuch, ist total schief gegangen. Gut, dass wir das nicht mehr spielen. Das ist auch sehr verschieden.
Wie nah kommen Sie denn Ihren Mitschauspielern? Denn auf der Bühne, wenn man im Publikum sitzt, dann wundert man sich, da fetzt man sich, da küsst man sich und schlägt sich. Und die Vorstellung, irgendwann fällt der Vorhang und dann sind das wieder Kollegen, wie vielleicht im Büro auch. So kann es ja eigentlich nicht sein. Man ist sich doch ja sehr, sehr nah gekommen. Was für einen Einfluss hat das für das Alltagsleben unter Schauspielern?
Na, das ist, also, ja, das hängt auch bei so einer Truppe immer davon ab. Es gibt Leute, die das total professionell, also im Sinne von, das bin nicht ich, sondern das ist jetzt sozusagen ein Berufsvorgang oder ein Arbeitsvorgang. Ich sag's jetzt mal in so einem ganz sachlichen Deutsch. Es ist ein Arbeitsvorgang, ein Spielvorgang, der hat mit mir privat nichts zu tun. Aber ich bin ja sozusagen dafür engagiert, dass ich das so herstellen kann, dass man denkt, das hat was mit mir zu tun. So. Es gibt auch Leute, die sich da drin verlieren oder die das auch suchen, die da auch reinlaufen wollen. So Leuten bin ich persönlich noch nicht so oft begegnet.
Also Sie trennen das eher?
Ich bin, ja, mich hat das nie privat interessiert. also mich als Spieler hat immer mehr das wirklich das Spiel als Verfremdung und als Verstellung interessiert. Und
nicht so sehr Identifikation.
Nein, das, also Identifikation dann im Moment des Spielens schon mit dem, aber ich weiß trotzdem immer, wer ich bin. Auch wenn ich dann irgendwann sechsle wie Harald Schäfer und humpel wie ein alter Opa. Aber das ist sozusagen immer der Spaß der Verstellung, also ein bisschen was Kindlicheres eher. Mir sind so Leute, die so sich selber so ganz da reinwerfen. Das sind ja oft Leute, die jetzt gar nicht so sehr die Verstellung suchen, sondern die Auseinandersetzung mit emotionalen Zuständen oder so. Die habe ich noch gar nicht so oft getroffen in meinem Weg jetzt. Das kenne ich eher alles aus Büchern über Schauspieler.
Sie sind ja in diesem Jahr mit dem Deutschen Comedy-Preis als bester Darsteller wieder mal ausgezeichnet worden. Ja. Sie haben auch schon den Grimme-Preis und Goldene Kamera und ich weiß nicht was alles. Also Ihre Regale könnten voll mit solchen Trophäen stehen. Was bedeuten Ihnen diese Preise?
Jetzt beim Comedy-Preis habe ich mich total gefreut, weil damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet, weil für mich das eine richtige Disziplin ist, die da gibt es eben wirklich große Meister wie Anke Engelke oder Bjarne Mädel oder Christoph Maria Herbst, die diese Kunst aus Verstellung, schauspielerischer Verstellung und Verknappung, was ja sozusagen ein Element von komischem Spiel ist und Comedians ja noch, da war für mich mal klar, das ist eine ganz andere Disziplin. Dass die mich dann da auserkoren haben jetzt und auch für verschiedene Werke, das ist eigentlich jetzt, wo wir drüber reden, für mich immer noch unklar. Und deswegen habe ich mich total darüber gefreut. Ich habe mich über alle Preise gefreut, weil man da, also ich rechne nicht damit, dass man mich mit irgendwas auszeichnet, mir welche Auszeichnung zuspricht. Und Goldene Kamera war genauso überraschend wie Metropolis damals, Grimme-Preis. Also alles schon sehr seltsam und sehr schön. Eine gute, nette Anerkennung.
Und Comedy-Preis, das lässt ja auch darauf schließen, dass Sie ein humorvoller Mensch sind. Oder würden Sie sich eher als ernst bezeichnen?
Nein, ich lache viel und ständig. Und bewundere die, es gibt zum Beispiel den großartigen Schauspieler Michael Wittenborn, der oder auch der wunderbare Jörg Dippe hier bei uns im Ensemble, die haben die Gabe, aus allem eine Pointe zu zimmern. Da amüsiere ich mich so, das finde ich großartig. Ich selber habe eher einen verqueren Humor, den nicht mal Kinder verstehen, aber das finde ich auch okay, ist alles gut.
Alles klingt so auf Anhieb nach einer leidenschaftlichen Schauspielerkarriere und trotzdem gab es Jahre zurück mal so eine Sinnkrise, wo Sie genau an diesem Beruf dann doch irgendwie gezweifelt haben. Da hatten Sie Burnout.
Naja, ich würde es nicht als Burnout, ich weiß gar nicht, was Burnout meint. Ich war so leer gespielt in dem Sinne, dass ich sage, ich wusste gar nicht mehr, warum wir, das war ja so kurz nach dem 11.09.2001, also nachdem da diese zwei Häuser vom World Trade Center eingestürzt sind, habe ich mich gefragt, wie gehe ich damit um? Wir haben so eine realpolitische Situation und ich stehe jetzt als Schauspieler auf der Bühne. Wir probten damals auch noch gleich ein Religions-, also wir probten Strindberg, Meister Olof, also wirklich auch ein Religionsstück. Das war so der schwedische Luther. Und ich wusste nicht mehr, warum stehe ich jetzt abends auf der Bühne, spiele Strindbergs Vater, das war das Ende einer Trilogie, kriege dafür sogar Bravos. Und finde es aber total hohl im Verhältnis zu dem, was da gerade passiert. Infolgedessen kam Irakkrieg, Afghanistankrieg und so. Und fühlte mich auf einmal überflüssig mit dem, was ich selber tat und musste jetzt gucken, dass ich irgendwie überlebe, in dem Sinne, wie wir das hier kennen. Das heißt, Miete reinkriegen und Essen bezahlen können und trotzdem den Beruf irgendwie für mich neu entdecke oder sinnvolle Einsätze. Und dann ist das Neuentdecken durch diesen Film- und Fernsehmarkt schneller passiert. Und ich konnte so einen Abstand zum Theater kriegen. Also ich konnte mit dem Fernsehen überleben und mit dem Kino und konnte mir Theater angucken. In Hamburg, Berlin bin ich viel rumgefahren, habe viel mehr Theater gesehen als vorher und habe auch ganz viel gesehen, was mit mir nichts gemacht hat. Es waren immer wieder die großen Meister, so Castorf und Gosch, so die Abende fand ich alle, haben mich fast alle richtig gekriegt, aber ganz viel auch gar nicht. Und irgendwann habe ich Macbeth gesehen in Düsseldorf von Jürgen Gosch. Diese wahnsinnig tolle Aufführung, die nur mit Männern war, sehr umstritten ja auch. Und da sprang in mir der Funke wieder an, merkte ich so, jetzt, wenn das so eine Kontroverse, da saßen Leute im Publikum und sagten, ich gehe doch nicht ins Theater, um Männern beim Kacken zuzugucken, wenn ich das selber schon den ganzen Tag mache. So Formel. Und auf der anderen Seite sah ich aber großartig agierende Schauspieler, also mutige Schauspieler, die es schafften, mit einem uralten Stück eine Kontroverse herzustellen, die was mit dem Inneren zu tun hatte. Weg von den politischen, ideologischen Fragen hin zu dem Einzelnen jeweils. Und das war dann so ein Funke, wo ich dachte, ach, jetzt kriege ich wieder Lust zu spielen.
Aber zwischendurch mussten sie ja auch mit ihrer eigenen Krise, und das war ja sicher eine, irgendwie umgehen. Was haben Sie da gemacht?
Ich habe natürlich mich dann unterhalten mit vielen Leuten. Ich habe dann auch gefragt, was kann man denn machen da? Und dann, es gab immer relativ schnell den Hinweis darauf, schreib mal so einen Zettel auf. Und schreib mal auf, was du schon immer machen wolltest. So. Und dann stand relativ bald oben eben auch Filme machen. Was ich selber mir vorher nie bewusst gemacht hatte. Also, warum wird man Schauspieler? Dann gehst du den Weg, das habe ich ja vorhin erzählt, das passiert dann alles so, eins kommt zum anderen und dann sagt jemand, schreib mal auf und dann steht da Filme. So, und deswegen habe ich das natürlich dann auch gesucht, habe selber so einen Kurzfilm gedreht, so ein Viertelstünder, wo ich alle Rollen gespielt habe, so ein Mini-Tatort so. Und den habe ich dann verschickt an Agenturen, das lernte ich ja dann alles, dass es sowas gibt. Und einer hat angebissen. So. Und so war ich dann auf einmal da im Pott mit drin.
Ja, dann waren Sie natürlich froh, dass Sie dieses Tief überwunden hatten.
Ja, weil ich habe das in dem Moment gar nicht als Tief empfunden, sondern eher als Ratlosigkeit, also wie so eine Leere. Also wie so, wenn du sagst, du hast jetzt, wie alt war ich da? Ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube 30. Also man hat jetzt so 10 Jahre, ein bisschen mehr als 10 Jahre sich dem gewidmet, war 7 Jahre fest an einem deutschen Theater. Und auf einmal merkst du so, alles das, was ich so in den Jahren dachte, warum man das tut, löste sich in Luft auf. So, und jetzt stehst du in so einem Raum. Aber es war jetzt nicht, dass ich mich von dem Raum erschlagen fühlte oder so, sondern es war eher der Punkt, dass ich mich neu erfinden musste. Und da lernte ich das erste Mal in meinem Leben, dass das mir liegt, dass man dann einfach über Fragen und Dialog schnell zu Antworten kommt. Dass das immer auch tränenreich ist und dass das jetzt nicht alles so schnippi-schnappi kommt, ist ja klar, dass... Kann man aber immer jedem empfehlen, weil in den Tränen liegt ja so viel Wahrheit. Naja. Also ich führe Dialoge sozusagen in solchen Situationen. Ich gehe dann oft zu Leuten und beschreibe meine Situation, beschreibe die inneren Hin und Hers. Und auf die komme ich meistens eben durch das Tagebuch schreiben. Das Tagebuch als innerer Spiegel. Ich weiß gar nicht, ich habe mit 18 angefangen, Tagebuch zu schreiben. Fand das irgendwie eine gute Idee mit 18, dass man sich selber spiegelt. Das ist ja dann, wenn man dann erstmal anfängt, auch eine interessante Erfahrung. Man schreibt, man will was ganz Bestimmtes schreiben und dann liest man und merkt, man hat was ganz anderes geschrieben, als was man schreiben wollte, weil in einem eine andere Formulierungssehnsucht existiert. So. Da, seitdem schreibe ich Tagebuch. Also ist ja nun auch schon ewig her. Und das ist in so einer Situation wie damals, nach dieser Theaterkrise, ist das Tagebuch natürlich sozusagen der erste Inspirator auch für neue Fragen oder neue Ideen. Also du schreibst was und merkst, ach, da kommt ja aus mir selber etwas heraus. Das sage ich jetzt mal, erzähle ich mal meinem besten Kumpel, was der davon halten würde. Dann sagt er, das ist ja eine super Idee. So. Also dafür ist das Tagebuch bis heute ein sehr guter Begleiter.
Und als weitere Quelle für Inspiration und Entspannung hat, glaube ich, auch immer Musik für Sie eine große Rolle gespielt.
Total, also das ist eigentlich das Wichtigste sogar.
Und Sie haben uns auch einen Musiktitel mitgebracht,
ja,
den wir gleich hören möchten. Vielleicht sagen Sie, was Sie mitgebracht haben und warum.
Ich habe heute Nick Cave mitgebracht, das ist jetzt vielleicht nicht so die Überraschung. Nick Cave ist ja nun wirklich auch ein Meister, den ich wirklich von so ganz lange eigentlich seit dem Mauerfall bei mir habe. Und Push the Sky Away ist der Titel seiner letzten Platte von 2013. Ja, ich finde, dass in den Zeiten, die wir gerade erleben, so jetzt Paris, dann aber auch alles, was jetzt was international los ist, was wie uns das auch betrifft, die ganze Flüchtlingswelle, aber auch für einen selber. Ich finde das so einen schlauen Satz, push the sky away. Also mach das Unmögliche möglich. Das ist ja sozusagen die Topline. Und das ist eine Live-Aufnahme aus dem letzten Live-Album. Und der Text ist so klar vorgetragen, da muss ich nichts weiter zu sagen. Nick Cave ist einfach ein sehr guter Begleiter. Ja.
Dann hören wir mal.
I got a feeling I just can't shake. I got a feeling that just won't go away. You've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky away. And if your friends think that you should do it different, and
Charlie Hübner, das war Nick Cave. Und was dieser Titel, was löst er in Ihnen aus?
Also ich weiß nicht, an dem, der ist im Original ja schneller auf dem Studioalbum. Er ist bei den Konzerten, auch in denen ich war, immer so langsam gespielt worden. Es ist wie so ein meditatives Loch, in das er uns da schickte. Und wird in diesen anderen Zustand geploppt. Und er passt natürlich super zu dem Text. Push the Sky Away, finde ich, ist ein Top-Titel. Also ein eine Top-Line.
Machen Sie auch selbst Musik? Spielen Sie ein Instrument?
Ja, ich spiele Gitarre und rock gerne rum, jamme so. Aber ich finde nicht die Zeit und die Konzentration, mich da mal... Ich hatte das mal als Teenie eigentlich überlegt, war mal so ein Plan. Aber mit der Schauspielerei war das in den 90er Jahren alles viel schneller, ne? Heute kann man ja auch im Netz oder auch mit Rechnern schneller mal was aufnehmen. Das war damals ja alles kompliziert.
Also und zu Hause spielt der Musik eine große Rolle? Drehen Sie da ordentlich auf, die Boxen?
Ja, natürlich. Und im Auto vor allem. Auto ist die Musikkammer schlechthin.
Sie sind ja aufgewachsen in der ehemaligen DDR, im Kreis Neustrelitz. Das ist da viel Natur, wenig Menschen rund um die Feldberger Seenlandschaft da. Hatten Sie eine glückliche Kindheit?
Ja, also ich habe die so als Kind empfunden. Also aus heutiger Sicht hat man, denkt man schon, ach, na krass, was man alles so, wo man so durchgegangen ist als Kind. Aber man nimmt ja ganz viel nicht mit in die Erinnerung. Und ich erinnere in erster Linie viel, viel Wald, viel, 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 viel Wasser, viel Seen, viel Schlittschuh, viel Baden, viel Kinderzeit mit meinen Geschwistern und auch mit Freunden, viel Höhlen bauen, viel in der Natur rumfahren mit Fahrrad, mit den Eltern, mit dem Auto. Also das ist das Allererste. Dann kommen viele Volksfeste, natürlich Schule, aber die Schule war auch immer Natur. Schnitzeljagd, sogar der Sportunterricht in den warmen Jahreszeiten fand in den Wäldern und an den Seen statt. Also ich habe da nicht das Gefühl gehabt, dass ich damals schon eine Sehnsucht gehabt hätte. Das kam dann so mit 14, 15 ging das los, dass man Berlin cooler fand und dann auch in den Ferien mal bei einem Kumpel war, der in Berlin lebte und so. Aber bis dahin war es...
Und jetzt fahren Sie da auch noch ab und zu hin in Ihre alte Heimat?
Ja, das ist ja einfach fantastisch schön. Das ist ja auch so geblieben, weil Gott sei Dank da keine Investor-Idee hatte, da irgendwie eine Bioschöpfirma hinzusetzen oder so. Und die Region hat sich jetzt auch sozusagen so gefangen, touristisch, dass man davon auch schon leben kann. Geht, glaube ich, noch besser, aber ohne der Natur jetzt so einen großen Schaden zuzufügen. Es sind ja richtig Landschaftsschutzgebiete und also das heißt, da darf niemand ein Auto fahren. Und es ist wirklich so ein Paradies. Ich weiß nicht, wo das sonst noch so ist. Das ist wirklich traumhaft schön.
Ja. Was haben Ihre Eltern denn gemacht, beruflich?
Die Eltern waren bis zur Einschulung waren das Gastronomen. Die hatten, es gibt da in der Nähe so ein kleines altes Jagdhotel, Hullermusch. Und da war der Vater der Hotelchef sozusagen. Und die Mutter war angestellt als, ja, alles, was man so macht in so einem kleinen Hotel. Sie war mit Empfangsdame. Kellnerin, war auch in der Küche. Und mit der Einschulung änderte sich das insofern, als dass der Vater dann in die Gemeinde Kulturpolitik ging und die Mutter wechselte in ein anderes Ferienheim. Das ist ja alles auch damals schon touristisch erschlossen gewesen und gab überall Ferienheime. Und dann war er sozusagen Lokalpolitiker und sie war weiter in einer Gastronomie. So. Und damit bin ich bis zur Penne auch gefahren, also bis die Mauer dann fiel. Bis dahin waren die beiden... Er war immer weg, weil er irgendwelche Volksfeste organisiert hat. Und sie hat immer irgendwo gearbeitet und war nachmittags zu Hause.
Und irgendwann später mussten Sie erfahren, dass Ihr Vater sich von der Stasi wohl hat anwerben lassen.
Ja, also das war im Jahre 56. Also er war 23, die DDR war 7 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt sogar erst 6,5, um so ganz genau zu sein. Und er hatte als 23-Jähriger... was ja heute kaum vorstellbar ist, aber damals war das ja fast normal, dass sehr junge Menschen in verantwortungsvolle Posten kamen. Er kriegte das Angebot, Ahrenshoop zu leiten, dieses wunderschöne Ostseebad, als sozusagen der Kulturamtsleiter da zu werden. So. Bedingung war, dass für den Fall, wenn da jemand wie Johannes R. Becher, damals der Kulturminister der DDR, auftaucht, dass es da jemanden gibt, der sozusagen das Drumherum auch im Auge hat, falls da jemand ist, der den Herrn R. Becher durcheinanderbringen will oder auch andere da im Kulturheim aufhören, die sowas gegen die DDR haben, wäre es doch gut, wenn der junge Genosse Hübner uns da helfen würde und kurz sagen würde, wer das war. Dann gibt es dann auch, das ist auch in einem Buch schon veröffentlicht worden, so eine sehr formlose Beitrittserklärung oder Einwilligungserklärung. Hiermit willige ich ein, dass ich, Johannes Hübner, das ist so handschriftlich geschrieben auf so einem A5-Heft der DDR, so was ich in der Schule hatte, dass ich dem Ministerium für Inneres oder für Staatssicherheit Hilfe im Kampf gegen Feinde von innen oder so. Also wirklich so ein Einsatz. Und dann unterschrieben, Mai 56. Und das hat er gemacht und er hat es uns aber nie gesagt. Also als das dann losging, diese erste große Welle nach dem Mauerfall, wer alles IM war, ich lernte die Begriffe alle erst kennen gerade. Also Stasi, aha, Staatssicherheit, was war das? Das waren die Spitzel, aha, was haben die? Horch und Guck, ach, Horch und Guck, ach, das waren die. Weil Horch und Guck kannte ich, das waren also so die Ledermäntel. Aha, und IMs, das waren inoffizielle Mitarbeiter. Aha, dann gab es auch offizielle Mitarbeiter. So diese ganze Welt erschloss ich mir erst in den 90ern. Und irgendwann sagte mein Bruder, der kleine Bruder, der Historiker, Mensch, du, der Vater war stellvertretender Bürgermeister, Stadtrat für Kultur, hat dieses Hotel geleitet. Ah, ich will, soll man den mal fragen? Ja, komm, wir fragen ihn. Dann haben wir ihn gefragt und er sagt, also Jungs, sehe ich so aus. Also immer so kurze, knappe, abweisende Antworten in so einem Vater-Sohn-Verhältnis, was in dem Alter eh ein kompliziertes ist. Da haben wir gesagt, okay, wir müssen nochmal warten. Und irgendwann haben wir für uns entschieden, vielleicht erfahren wir es im Laufe seines Lebens, ansonsten recherchieren wir nach seinem Tode. Aber wir wollen jetzt nicht hinterrücks recherchieren, das finden wir blöd. Dann kamen immer von außen schon so Einwürfe von Nachbarn oder Leuten aus dem Dorf. Mensch, euer Vater meint ihr nicht? Und so, ja, ja, wir kriegen das schon raus. So. Und dann kam das Leben der anderen. Und er sagte im Auto eben, so eine Kamera.
Ja, vielleicht noch für unsere Hörer, dieser Film, in dem Sie ja auch so einen Abhör-Stasi-Offizier gespielt haben, der dann auf dem Dachboden, glaube ich, sitzt und mitschneidet, was sich unten in der Wohnung abspielt.
Genau, also wirklich so das Klischee von Agententum. Ja. Und da spielt im Film immer die Kamera über dem Eingang des Hauses, spielt immer so eine Rolle, die wird da installiert und da guckt dann auch der Ulrich Mühe irgendwann mal rein. Und der Vater sagt am Ende dieses Abends in Neustrelitz, wo dieser Film auch vorgestellt wurde und ich als Local Hero da sein durfte, auf der Rückfahrt im Auto sagte er dann eben, also so eine Kamera wie ihr da im Film, so eine hatten wir nicht. Und mir schoss es so, also sehr spontan, da war er endlich, dieser Haken, auf den wir seit 15 Jahren warteten, mein Bruder und ich.
Und ob er das bewusst gemacht hat oder ob ihm das so entglitten ist?
Man weiß es nicht. Also an dem Punkt sind wir halt leider nicht mehr gekommen, dass man darüber auch noch mit ihm reden konnte, weil er ist ein Jahr später dann verstorben. Aber man kam an den Punkt, dass er verstanden hat am Ende, das hat auch alles ein Dreivierteljahr gedauert, dass wir mit unserer Generation, 70er geboren, Anfang 20er ist der Kapitalismus zu unserer Lebensgesellschaft geworden, also der sein Klassenverein sozusagen, das moralisch anfechtbar finden, wenn man andere Leute ausspitzelt. So. Das war so ein bisschen am Ende der Kern der Debatte, natürlich. Und er konnte am Ende verstehen, dass wir das mit unserer Biografie und unserem Blick auf die Welt das überhaupt nicht nachvollziehen konnten. Aber er hat auch erreicht, dass wir nachvollziehen konnten, warum ein Mann in dem Alter, noch nicht mal 10 Jahre nach dem Krieg, der seine ganze Kindheit total geprägt hat, der unter den Nazis als Kind total gelitten hat, weil er, das klingt jetzt so absurd, er durfte noch Piefke sein, aber KDF, glaube ich, ist, wie hießen diese Jugendverbände? HJ und so, da durfte Hannes Hübner überall nicht bei sein, weil er zu dünn war. Er war nicht männlich genug. Darunter hat er natürlich als Kind einfach gelitten, weil er immer das Mädchen war in der Jungsgruppe. Und das klingt aus heutiger Sicht historisch, kann er ja froh sein. Bloß in der Realsituation willst du ja so isoliert gar nicht sein. Für den war diese ganze DDR einfach ein doppelter, dreifacher Schuss nach vorne, weil endlich wird er gebraucht, gewollt und er kann noch Verantwortung übernehmen. Dass wir dann 40 Jahre später sagen, ey, das ist ein bisschen zu weit gegangen mit der Verantwortung, weil du hast anderen Leuten sozusagen was ausgespitzelt, das war nicht einfach zu vermitteln, verstehe ich auch. Das ist total kompliziert, wenn man selber überlegt, was man mit 18, 19 und Mitte 20 sich so dachte oder auch gesucht hat, um irgendwo hinzukommen. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass in 30 Jahren einer kommt, wieso bist du damals in diese Stadt gegangen? Die war doch damals eigentlich schon, war dir doch klar, dass das verboten ist, dahin zu gehen. Ja, aber die haben mir ein Angebot gemacht, dass ich da schauspielern kann. Das ist jetzt sehr banal als Beispiel, weil es nicht um Spitzeln geht, aber sozusagen von der inneren Empfindung her aus betrachtet.
Ja, also Sie begegnen dem mit Verständnis und aus der historischen Situation heraus.
Nicht nur, nein, nein. Also ich finde schon, ich kann es nicht wirklich nachempfinden. Ich habe versucht, ihn zu verstehen, weil er hat das alles erlebt. Er hatte nicht wirklich eine Perspektive und jetzt kriegte er mit 23 so ein Jobangebot. Was in der Zeit, wo alles noch so mager war, wir hatten ja nicht sofort das Wirtschaftswunder. Das fing ja auch in der BRD da erst an, sozusagen. war das für ihn echt eine Chance, dass er dann diesen Deal eingegangen ist. Ich weiß nicht, wie weit er da geguckt hat und wie gefährlich sich das angefühlt hat, das weiß ich gar nicht. Ob sich das so verboten angefühlt hat oder ob man nicht gesagt hat, ich glaube, das ist jetzt im Moment einfach total wichtig, das zu tun.
Ja, na, blicken wir mal auf die ehemalige DDR, also das heutige Ostdeutschland, 25 Jahre nach der Wende.
Ja.
Sie sind oft da, Sie leben hier. Spüren Sie noch heute Unterschiede zwischen Ost und West?
Natürlich, also erstmal jetzt so ganz banal gesagt, natürlich ähnlich wie auch zwischen München und Hamburg oder also auch München und Rosenheim sind für mich zwei verschiedene Welten. So. Und das ist, es, also die ganzen älteren Generationen in der Welt, wo ich herkomme, haben schon ein Problem behalten. Also sie wissen gar nicht, was mit ihnen passiert wäre, wenn die DDR geblieben wäre. Aber sie sind nicht nur froh, dass das sich so, das Blatt so gewendet hat. Und also zum Beispiel, wenn man die Region Vorpommern nimmt, da hat die DDR einen Versuch unternommen, die haben diese Friedländer Wiese urbar gemacht. Wenn man das jetzt mal so am konkreten Beispiel, das hat, man hat da wirklich Dörfer aufgebaut. Also man hat Perspektiven versucht in einer Region, die historisch schon immer eher eigentlich nur Agrarregion, Junkerregion, Preußen hatte sie ja auch irgendwann in der Hand. Und das wurde dann nach dem Mauerfall einfach alles gar nicht mehr beachtet, fallen gelassen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, was Helmut Schmidt, habe ich letztens in einem Interview gelesen, auch nochmal beschrieb, dass man diese ganze Industrialisierung der ehemaligen DDR, man hat ganz viel aufgekauft und es dann einfach als mögliche Konkurrenten stillgelegt. Und dass daraus ein Frust entsteht gegenüber diesem ganzen Wiedervereinigungsweg, wenn man dort bleibt oder geblieben ist, verstehe ich total. Ich hatte ganz, ganz früh Lust, bei mir kam es ja zum Top-Zeitpunkt. Ich wollte einfach los, ich wollte eh los. Und für mich war es genau der richtige Zeitpunkt, dass sich das System ändert und ich wollte eh nach Berlin. So. Und das war mein Glück. Es war, wie sagt man, Glück der richtigen Geburt, ne?
Ja. Für, Sie haben ja auch für ein Fernsehprojekt, das hieß 16 Mal Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, also Ihre Heimat, porträtiert.
Ja.
Was war Ihnen dabei wichtig?
Also da war, das kam ja vom NDR auf mich zu und ich war total überrascht, aber als ich dann sagte, ich habe keine Ahnung, mir fällt nur eins ein und die Ja sagten, durfte ich. Und die Beobachtung, die ich in den Jahren in der ehemaligen BRD gemacht habe, ist, immer wenn ich sage, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, war der Satz, was soll ja sauschön sein da, wunderschön sein, aber wir trauen uns da nicht hin wegen der Nazis. So, das tut natürlich einem weh, wenn man von da kommt. A, mache ich die Beobachtung, wenn ich dort bin, dass da nicht nur Nazis sind, sondern viel, viel mehr Nicht-Nazis. Aber es ist natürlich schon so, und das merkt sich ja auch jetzt gerade, die Berichte in den Medien signalisieren das ja auch endlich mal ein bisschen ausführlicher, dass da doch in den letzten 25 Jahren eine flächenmäßige Aufstellung stattfindet seitens der NPD und anderen eher reaktionär gesinnten Parteien und Gruppierungen. Und wenn es, man sagt, es gibt mittlerweile wohl 11 Dörfer, die vornehmlich braun bewohnt sind. Also das berühmteste Dorf ist natürlich jetzt Jamel. So, und das schmerzte mich so, dass Mecklenburg auf der einen Seite eine traumhaft schöne Natur hat und auch haben soll in der Wahrnehmung. Und auf der anderen Seite war es mir wichtig, in dem Film zu zeigen, dass es tatsächlich, dass da Reden gehalten werden auf politischen Demonstrationen, die durchaus für den Verfassungsschutz interessant sind. Also in der Rede sagt ja dann der Redner, Deutschland wird immer mehr zu einem Vernichtungslager für Deutsche. Dieser Satz fällt, ist dokumentarisch gefilmt. Und ich habe mich gefreut, dass die Verantwortlichen beim NDR Lust hatten, das dann auch alles so einfach zu zeigen. Die Erfahrung war die in Rostock, wir zeigten dann noch drei andere norddeutsche Filme, einen aus Schleswig-Holstein und einen aus Niedersachsen, einen aus Hamburg. Und die Rostocker, das Publikum freute sich ganz doll über den Kneipenfilm aus Schleswig-Holstein und über die junge, sympathische Band aus Hamburg und das rührende Porträt aus Niedersachsen und waren über den Heimatfilm echt verstimmt. Also sie haben uns, Herr Hübner, Sie haben uns den Abend wirklich versaut. So, das war... Und ich dachte so, ja, ich verstehe das, hab das auch gesagt, aber es ist ja wichtig, darüber nachzudenken, ob man seine Region so hergeben will.
Charlie Hübner, Sie sind seit einigen Jahren glücklicher Ehemann.
Ja.
Und wer Sie zusammen mit Ihrer Frau Lina Beckmann erlebt, der spürt es auch. War das Liebe auf den ersten Blick? Hat es auf der Bühne im Stück gefunkt?
Ich bin so jemand, der so ganz schlecht mit diesen klassischen Formulierungen. Aber wenn wir, letzten Endes ist es natürlich doch so gewesen. Also, wir haben uns beide, also im Rückblick haben wir beide gemerkt, dass der erste Blick schon der war, welcher dann bei beiden eine Unruhe erzeugte. Hat dann noch ein bisschen gedauert, so, aber letzten Endes schon. Das hat sich ja, der erste Blick war ganz schön.
Und was ist denn für Sie das Geheimnis einer glücklichen Beziehung?
Also wir lieben es einfach, jeden Tag miteinander zu verbringen. Wir finden es doof, wenn wir uns tagelang nicht sehen dürfen durch die Arbeit oder weil irgendwas anliegt innerhalb der verschiedenen Familien oder so. Wir genießen es einfach, diese Zeit miteinander zu haben und dass in beide immer die jeweiligen Höhen und Tiefen begleiten. Also das ist so, es verändert sich ja auch aus dieser durchgeknallten Verknalltheit, wird ja einfach so eine Sehnsucht, dass man alles miteinander erlebt. Und wenn man sich nicht gegenseitig ordentlich schreddert, sondern auch Lust hat auf die Pflege miteinander, dann macht das Urstlaune. Also es ist viel intensiver als alles, was vorher war.
Und Sie sind ja nun beide viel beschäftigt und das stelle ich mir organisatorisch gar nicht einfach vor. Sie haben verschiedene Auftritte in verschiedenen Stücken, Probenarbeit, Film, Fernsehen und im Moment habe ich das Gefühl, Charlie Hübner ist fast jeden Abend irgendwie zu sehen. Das war jetzt gerade so eine Phase. Aber Sie schaffen es trotzdem genug Zeit, sich freizuschaufeln.
Ja, wenn die Filme laufen, bin ich ja nicht mehr dran. So, das sind ja dann die Sender, die Programmierung. Die freuen sich ja dann auch immer, wenn so eine Welle existiert, weil sie sich Einschaltquoten erhoffen und so. Nee, wir haben das, die Logistik war von Anfang an bei uns mit drin im Pott. Einfach weil ich das ja schon vorher auch so intensiv lebte und Lina ja auch ein Kind hat und es war so klar, es war auch immer mein Ehrgeiz. So, es ist für mich dann auch einfach ein Spaß, das hinzukriegen, dass man sagt, wie kriegen wir das so verknüpft, wo ist der Querschnitt, dass das super funktioniert. So. Und das ist tägliche Arbeit, aber macht total Laune.
Stimmt es, dass Sie gar keinen Fernseher bei sich zu Hause haben?
Nee, wir haben keinen Fernseher. Das liegt bei mir, ist es so, ich weiß gar nicht genau, warum das Berliner so ist, aber da waren wir ganz schnell einig, weil ich hatte als Student mir einen Fernseher gekauft, weil ich dachte, ich muss einen haben. So. Und dann habe ich irgendwann nach 3 Jahren gemerkt, ich gucke überhaupt kein Fernsehen. Also mich interessiert nicht, was im Fernsehen läuft. Wenn, dann habe ich mir damals Videokassetten besorgt oder so. Und als ich dann anfing selber mit Drehen, habe ich dann immer mal DVDs mir besorgt von Kollegen. Oder wenn so eine Anfrage tat.
Und das können Sie immerhin abspielen? Oder gehen Sie da zu den Nachbarn?
Das konnte ich dann immer. Jetzt gibt es ja mittlerweile Laptops, wo man DVDs gucken kann. Oder mittlerweile kriegt man ja QuickTimes gemailt und so. Also da, als dann die Laptops technisch dazu in der Lage waren, war der Fernseher noch überflüssiger geworden. Und dann habe ich ihn irgendwann rausgestellt. Nach 15 Jahren. Und ich glaube, er ist 30 Mal gelaufen in den 15 Jahren.
Und freuen Sie sich, wenn Sie auf der Bühne gemeinsam mit Ihrer Frau spielen, so wie jetzt im Schiff der Träume?
Total. Ich finde die Lina einfach auch wirklich sensationell. Ich finde das eine so tolle und auch so lustige Schauspielerin, dass ich muss auch ganz oft mich umdrehen an manchen Stellen, weil die wirklich unmöglich lustige Sachen macht.
Gibt es denn noch Traumrollen, die Sie gern spielen würden, die aber noch niemand Ihnen angeboten hat?
Ja, die gibt es, aber die möchte ich für mich behalten, weil ich das so aufdringlich finde, wenn man das als Schauspieler verrät. Aber die gibt es. Und wenn mich das einer im stillen Kreise fragt, dann sage ich das auch. Aber die Öffentlichkeit sollte sich dann eher über das Ergebnis freuen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.